Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Statistische Forschungen zur Attraktivität haben gezeigt, dass unter Betrachtern eine große Einigkeit darüber besteht, wer wirklich gut aussehend ist. Aus dieser Übereinstimmung der Urteile könnte man schließen, dass Schönheit objektiv feststellbar ist. Aber stimmt das? Philosophen waren lange davon überzeugt. Sie gingen sogar davon aus, dass das Schöne auch immer wahr und gut sei. Eine Überzeugung, die sich im Alltag bis heute festgesetzt hat. Mirko Smiljanic unternimmt im Rahmen unserer Serie einen Ausflug auf die philosophische Seite der Attraktivitätsforschung.
Beautycheck.de, die Seite öffnet sich, was sieht man? Gesichter von Männern und Frauen, außerdem wissenschaftliche Artikel. Das Portal Beautycheck.de hat sich der Attraktivitätsforschung verschrieben. Und da findet man zum Beispiel die Porträts einer Frau und eines Mannes, von denen so gut wie alle Betrachter sagen, ja, die beiden sehen gut bis sehr gut aus. Das Dumme ist nur, die beiden gibt es nicht. Die Bilder sind gemorpht, das heißt aus den Fotos vieler realer Menschen zusammengesetzt, wobei normalerweise nur vereinzelt vorkommende Schönheitsmerkmale in einem Bild vereint werden. Doch wie entsteht der Eindruck von Schönheit? Erst im Gehirn des Betrachters bzw. der Betrachterin oder ist Schönheit eine objektive Eigenschaft, die losgelöst von Menschen existiert?
Ja, das ist eine uralte Frage.
Konrad Paul Liesmann, Professor für Philosophie an der Universität Wien.
Also in unserer europäischen abendländischen Tradition, also seit der griechischen Antike, gibt es eine ganz starke These, dass Schönheit eine objektive Eigenschaft der Dinge ist. Das heißt, die Schönheit quasi unabhängig vom Menschen existiert. Man hat auch lange versucht herauszufinden, welche Gesetze gleichsam erfüllt sein müssen, damit ein Objekt, ein Gegenstand, ein Mensch, ein Naturphänomen als schön bezeichnet werden kann.
Der Ursprung dieser Idee reicht zurück zum griechischen Philosophen Sokrates. Weil es von ihm keine Schriften gibt, wird sein Schüler Platon als Quelle genutzt, der sich in den Werken Phaidros, Philebos und Symposion, bekannt auch als das Gastmahl, mit der Schönheit beschäftigt. Wobei das Schöne bei Sokrates Teil einer Trias ist, die sich aus dem Wahren, dem Schönen und dem Guten zusammensetzt. Gut ist, was erstens das richtige Maß hat, zweitens schön ist und drittens wahr ist. Vereinfacht gesagt, das Schöne ist immer wahr und gut. Spätestens seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert verlor diese Idee zumindest teilweise an Bedeutung.
In der Kunst der Moderne gab es ja, so könnte man sagen, auch die Emanzipation des Hässlichen, die Emanzipation der Dissonanz, die Emanzipation der Disproportionalität, die Emanzipation der Asymmetrie. Aber in unserem Alltagsleben hat diese alte, antike Vorstellung, dass es so eine Einheit gäbe zwischen dem Wahren, dem Guten und dem Schönen, in unserem Alltagsleben spielt das noch immer eine ganz zentrale Rolle. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die etwa zeigen, dass wir schönen Menschen oder Menschen, die wir als schön empfinden, da muss ich ja sehr vorsichtig sein, auch höhere moralische Qualitäten zutrauen, also einen moralischen Sinn für bessere, also für gute Menschen halten, für tüchtigere Menschen halten, für erfolgreichere Menschen halten.
Selbst der Freistaat Bayern hat die Idee der Trias in seiner Verfassung festgeschrieben.
Oberste Bildungsziele sind Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt.
Im eigentlichen Sinn, so könnte man sagen, ist Schönheit natürlich etwas, was wir als Menschen den Dingen oder anderen Menschen oder Naturphänomenen zuschreiben. Aber die Frage, braucht es dazu eine objektive Grundlage oder können wir noch belieben, das Prädikat schön, attraktiv und dergleichen mehr verleihen? Diese Frage bleibt und alle Untersuchungen, auch empirischen Untersuchungen der Attraktivitätsforschung, deuten zumindest ganz stark an, dass es bestimmte Formen, Verhältnisse, Proportionen, Eigenschaften gibt, die ziemlich kulturübergreifend von Menschen als schön empfunden werden.
Die Aufklärung mag die Idee der Schönheit als objektive Eigenschaft entzaubert haben, wirklich beantwortet sind die damit verbundenen Fragen letztlich noch nicht. Bei Sokrates bzw. in Platons Symposion steht zudem nicht die konkrete Schönheit im Mittelpunkt, sondern die Idee der Schönheit.
Das heißt, egal ob im anderen Geschlecht oder im gleichen Geschlecht oder ob in der Natur, ob in der Kunst, in der Wissenschaft, im Geist, das, was uns wirklich begehrenswert erscheint, das wirklich attraktiv ist, ist die Idee des Schönen selbst, die in all diesen Dingen zum Ausdruck kommen kann. Friedrich Nietzsche hat im 19. Jahrhundert das umgedreht und gesagt, nein, nein, es ist nicht so, dass wir das Schöne begehren, sondern das, was wir begehren, egal aus welchen Gründen, was wir haben wollen, was wir sexuell begehren, das werden wir nachträglich immer als schön klassifizieren oder als schön behaupten, einfach um unser Begehren zu rechtfertigen. Niemand gibt ja gerne zu, dass er eine Vorliebe für das Hässliche, Böse und Dumme hat.
Das Schöne und das Begehrenswerte sind bei Sokrates bzw. Platon sowohl weiblich als auch männlich. Sie können aber auch weiblich und männlich sein. Der Komödiendichter Aristophanes bringt es im Gastmahl mit dem Mythos der Kugelmenschen so auf den Punkt.
Kugelmenschen in Platons Mythos waren Doppelwesen, die jeweils aus zwei aneinandergewachsenen Menschen mit je vier Armen, vier Beinen, zwei Gesichtern und auch zwei Geschlechtsteilen miteinander über die Erde kugelten. Es gab männlich-männliche, weiblich-weibliche und männlich-weibliche Kugelmenschen, die das sogenannte dritte Geschlecht, das androgyne Geschlecht, bildeten. In ihrem glückseligen Übermut zogen die Kugelmenschen den Zorn der Götter auf sich und wurden von Zeus zerteilt. Seither suchen die Menschen nach ihrer verlorenen Hälfte, die je nach ursprünglicher Verbindung männlich oder weiblich ist.
Das höchste Ideal, so Dr. Johanna Meixner, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Göttingen, ist bei Platon die männlich-männliche Vereinigung. Besser Wiedervereinigung. Die androgyne Variante, also das Verschmelzen männlicher und weiblicher Elemente in einer Person, kommt erst an zweiter Stelle.
Wenn man in der Etymologie des Begriffs zurückgeht, setzt der sich ja erst einmal zusammen aus griechisch andros und gyne, also andros für Mann und gyne für Frau. Und wörtlich würde Androgynie dann bedeuten Mann-Frau. Aber in der Übertragung bedeutet Androgynie jegliche Form männlicher und weiblicher Vermengung. Das kann Körpermerkmale betreffen, aber auch Wesenszüge eines Menschen.
Es ist sozusagen das interessante Phänomen, dass die Spannung, die wir normalerweise dann schön aufgeteilt haben zwischen Männern und Frauen, zwischen männlichen Schönheitsattributen und weiblichen Schönheitsattributen, zwischen männlichen körperlichen Merkmalen und weiblichen körperlichen Merkmalen, dass diese Spannungen jetzt plötzlich in einer Person, in einer Figur, in einem Subjekt in Erscheinung treten.
Vereinfacht gedacht müssten androgyne Menschen schöner, attraktiver sein, vereinen sie doch weibliche und männliche Schönheitsmerkmale, verdoppeln also ihre Attraktivitätsattribute. Genau das, sagt der Wiener Philosoph Konrad Paul Liesmann, ist aber nicht der Fall. Empirische Untersuchungen zeigen,
dass Menschen Gesichter etwa, die nicht eindeutig als männlich oder weiblich klassifizierbar sind, zumindest sehr lange als weniger attraktiv empfunden haben. Ich nehme an, dass das auch mit kulturellen Entwicklungen zu tun hat. Das heißt, herrschen in einer Gesellschaft starke Männlichkeits- und Weiblichkeitsideale, wird man Androgynität nicht als attraktiv empfinden. Umgekehrt verschwinden diese eindeutig zuschreibbaren, auch ästhetisch eindeutig zuschreibbaren Idealformen, gewinnen Modelle von Androgynität an Wert. Also etwa in der Jugendstilmalerei etwa haben wir ständig solche androgynen Figuren. Also der weibliche Knabe oder das männliche Mädchen hatten da einen unglaublich ästhetischen Reiz.
Und die Göttinger Literaturwissenschaftlerin Johanna Meixner fügt hinzu,
der Psychoanalytiker Sigmund Freud hat um 1900 darauf hingewiesen, dass die Androgynie in den Darstellungen des Altertums auf die Menschen anziehend wirkt, während die reale Androgynie dagegen auch auf Abscheu stößt. Das mag damit zusammenhängen, dass die Androgynie in der Kunst, wie zum Beispiel auch im Klassizismus, in einer idealisierten Ausgewogenheit dargestellt wird, die in der menschlichen Wirklichkeit eben nicht immer zu finden ist.
Androgyne Schönheitsideale erleben seit einigen Jahrzehnten eine Renaissance, sicher auch gepusht durch die Genderbewegung. Es ist heute fast Allgemeinwissen, dass es neben den biologischen Geschlechtern auch psychische und soziale Geschlechtsidentitäten gibt. Androgynie ist da nur eine unter vielen Variationen. Allerdings eine, zumindest teilweise von großer Bedeutung, war man doch der Überzeugung, androgyne Wesen seien gottähnlich.
Es gibt natürlich Religionen, die androgyne Götter oder Götterbilder kennen. Sowohl in der griechischen als auch in der christlichen Kultur sind die, sagen wir mal, eher in der Minderheit. Ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist. Das heißt also, diese Tendenz gibt es, aber wir sollen uns doch keine Illusionen machen. Wir werden auch zu keinen gottähnlicheren oder besseren Menschen, wenn wir Geschlechterdifferenzen versuchen einzuebnen.
Bleibt die Frage, ob Schönheit eine objektive Eigenschaft ist oder ein Produkt menschlichen Denkens. Eine Eigenschaft, wie sie sich Philosophen und Künstler der Antike und des Mittelalters vorgestellt haben, sicher nicht. Vielleicht bedarf es aber doch einer objektiven Grundlage, damit Menschen überhaupt etwas schön finden können. Diese Frage ist noch unbeantwortet.